Für mich ist es vor allem eben eine andere Art zu sein, eine andere Art, wie das Hirn funktioniert. Punkt. Völlig wertneutral. Ja.
Schlechte Noten in Schule oder Studium, verpasste Termine, vieles wird angefangen, wenig zu Ende gebracht. Der Alltag kann für Erwachsene mit ADHS schnell zu einer Herausforderung werden. Während die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung oft als Kinderkrankheit wahrgenommen wird, kämpfen viele Betroffene auch im Erwachsenenalter noch mit den Symptomen. Wie fühlt es sich an, mit ADHS zu leben? Und was hilft gegen das Chaos im Kopf? Darüber sprechen wir heute mit Dr. Frank Matthias Rudolph, Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und Mitglied im Expertenrat ADHS und mit Angelina Börger alias Kirmes im Kopf. Herzlich willkommen.
Ich freue mich.
Ich freue mich sehr auf die Sendung.
Ja, ich mich auch. Angelina, du sprichst auf deinem Instagram-Kanal offen über deine ADHS. Wann hast du die Diagnose bekommen? Also wie alt warst du da?
Da war ich 29 Jahre alt. Damit bin ich noch, glaube ich, so im guten Durchschnitt, aber doch relativ spät.
Wie hast du es herausgefunden?
Ähnliches Setting wie hier tatsächlich, nur dass ich in einem Publikum saß und dort eine junge Frau auf quasi meinem Platz gesessen hat und von ihrer Diagnose erzählt hat im Erwachsenenalter, eine Psychologiestudentin. Und dann war ich so, warte mal, das klingt irgendwie nach meinem Leben, jeder einzelne Satz, der da aus dem Mund kommt. Und dann habe ich gedacht, damit sollte ich mich mal auseinandersetzen. Und dann bin ich eingestiegen ins Thema quasi, Hyperfokus. Und dann ging's los.
Aber konntest du denn vorher schon feststellen, oh, irgendwie, weiß ich nicht, läuft irgendwas anders oder ich fühle mich komisch? Oder war das wirklich in dieser Talkshow, dass du dachtest, oh krass, irgendwie sind da voll die Parallelen?
Es war, als wäre das so ein fehlendes Puzzlestück, weil man schon sein ganzes Leben lang irgendwie gedacht hat, mal funktioniert es super gut, mal clasht das irgendwie die ganze Zeit, sich auch oft wie so ein Alien gefühlt und doch irgendwie immer ein bisschen anders als alle anderen. Und dann war das so das erste Mal, dass es jemand auf den Punkt gebracht hat und ich eben verstanden habe, krass, dafür gibt es einen Namen und eine Diagnose. Und das war dann wirklich für mich, es hat meine ganze Welt verändert.
Ja, glaube ich. Herr Dr. Rudolph, was ist ADHS und was passiert da in unserem Gehirn?
Also am leichtesten leitet man sich wirklich aus der Abkürzung ab, also Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Das ist letztlich die überdauernden Merkmale dieser Erkrankung. Das Besondere ist aber tatsächlich, wie Angelina eben sagte, das ist letztlich auch eine ganz besondere Art zu sein. Das ist mir sehr wichtig in diesem Talk, das nicht zu reduzieren, dass es nur eine Erkrankung ist. Das hat natürlich auch diese Aspekte, klar, sonst wäre ich auch als Arzt heute nicht hier. Aber es ist erstmal eine ganz besondere Art zu sein. Und ich sage immer, es ist Diabetes im Gehirn, wenn ich mit den Patienten das bespreche, weil sie eben fragten, was passiert im Gehirn. Es ist letztlich eine Stoffwechselstörung im Gehirn.
Ja.
Das ist die Ursache.
Angelina, du hast ja gerade schon angesprochen, es war wie so das fehlende Puzzlestück. Wenn du jetzt an deine Kindheit und Schulzeit vor allem zurückdenkst, würdest du sagen, jetzt rückblickend macht die Diagnose ADHS auf jeden Fall auch Sinn?
Total. Also es gab ganz viele Dinge, wo man es theoretisch hätte schon merken können. Also ob es jetzt eben die Art und Weise ist, wie ich mich konzentriere, auf was ich mich gerne konzentriere, wo ich mich auch in irgendwelchen Details verliere, aber eben auch diese positiven Dinge, dieses sehr kreative Out-of-the-Box-Denken, sich sehr für andere einsetzen, für Gerechtigkeit und da wirklich auch dann quasi manchmal irgendwie mit drin hängen. Ja. Und es gab tatsächlich auch in meiner Kindheit die Vermutung, beziehungsweise da ging es eher in Richtung Hochbegabung. Okay. Da ist eine Lehrerin darauf aufmerksam geworden, hat meiner Mutter gesagt, wir sollen mal das testen lassen. Und ich denke, in dem Zuge wäre es vielleicht rausgekommen. Aber es waren halt die 90er, meine Mama alleinerziehend, katholisches Dorf. Und dann war das so, ich möchte nicht, dass mein Kind einen Stempel hat.
Ja.
Und dann, deswegen, ich kann es verstehen, dass sie es nicht gemacht hat, aber ja, sonst hätte man es vielleicht früher gewusst.
Ja, und ADHS wird ja oft auch als Kinderkrankheit bezeichnet. Und ich weiß nicht, gibt es da Unterschiede im Kindheit oder in der Kindheit und im Erwachsenenalter? Kann man da irgendwie was sagen?
Also als ich 2005 angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, ADHS im Erwachsenenalter, haben alle gesagt, ADHS wächst sich aus. Das gibt es überhaupt gar nicht im Erwachsenenalter. Und ich glaube, das liegt daran, dass sich tatsächlich die Symptomatik verändert. Bei Kindern ist es wirklich oft so, dass diese Hyperaktivität und die Impulsivität, also dieser Klassenkasper, der über Tische und Bänke hüpft, dass der im Vordergrund steht. Das ist eine Sache und das lernst du natürlich im Laufe des Erwachsenwerdens, lernst du das schon ein Stück weit zu kontrollieren. Wobei viele meiner Patientinnen sitzen dann so auf den Händen oder haben die Beine so verkürzt.
Kann sich ganz entspannt zurücklehnen.
Genau, oder Knie wippeln oder mit dem Kugelschreiber so klacken. Aber ich sag mal, dieses, was eben bei Kindern oft wirklich so auf den ersten Blick auffällt, auch den Lehrern auffällt, du hattest eben die Lehrerin angesprochen, ne? Das ist tatsächlich bei Erwachsenen nicht, sondern oftmals wechselt das in so eine Art innere Unruhe, in so ein Getriebensein.
Und das ist ja gleichzeitig eben auch die Problematik, wieso viele Frauen dann so spät diagnostiziert werden, weil sie eben auch durch die Sozialisierung früh lernen, so, das gehört sich nicht für ein Mädchen. Ein Mädchen ist irgendwie, hält sich zurück, ist brav, ordentlich und all diese Dinge. Und dann fängt man eben an zu maskieren, diese ganzen Symptome zu unterdrücken und das kann dann schwere Folgen haben.
Ja. Genau, also als ich angefangen habe, zu auch den Kolleginnen und Kollegen zu berichten, ADS gibt es auch im Erwachsenenalter, da haben mich schon viele schräg angeguckt. Aber als ich dann gesagt habe, das gibt es auch bei Frauen, ja.
Genau, das wäre nämlich die nächste Frage.
Da haben dann wirklich die Leute, so, jetzt ist der Rudolf endgültig da.
Wo ist denn der Unterschied zwischen Mann und Frau, wenn Sie das jetzt schon so ansprechen?
Ich sag mal zwei Sachen. Das eine, was Angelina eben sagte, Frauen sind aus meiner Sicht echt das starke Geschlecht. Die sind viel mehr, beißen die Zähne zusammen, die kämpfen sich durch, die sagen, das muss doch gehen. Das hat aber auch viel mit der Sozialisation, mit der Erziehung zu tun. Ein braves Mädchen ist so und so, ne? Dass es bei Jungs eher so gefördert wird, hey, das ist ein wilder Junge, das ist so ein richtiger Kerl. Das ist die eine Sache. Das andere ist aber, glaube ich, auch ein anderer Aspekt ist noch, wir denken ja immer an den Zappel-Philipp und das war ja ein Junge. Ich glaube, es gibt es genauso auch bei Mädchen, auch die hyperaktive Form, aber da denkt keiner dran. So, das ist diese Pippi Langstrumpf, die rote Zora, übrigens auch die Pauline mit dem Feuerzeug, also im Strubbelpeter hatte Heinrich Hoffmann das auch schon beschrieben. Okay. Ich glaube, das gibt es im Mädchenalter genauso oft, also im Kindesalter bei Mädchen und Jungs genauso oft wie im Erwachsenenalter. Ja. Aber man denkt nicht dran oder Mädchen zeigen es nicht so.
Ja. Und Zyklus hat natürlich auch noch, spielt eine sehr
wichtiger
große
Punkt.
Rolle.
Absolut, definitiv. Würdest du denn auch sagen, es gab eine Zeit in deinem Leben, die vielleicht alles andere als einfach war?
Ja, eigentlich immer mal wieder. Man hat sich dann durchgekämpft und sich vor allem, was wir als Mensch immer machen, wir vergleichen uns, wir gucken nach links, nach rechts, Freundinnen, Arbeitskolleginnen und so weiter. Und man denkt, ja, die haben das gleiche Pensum wie ich, die leben den gleichen Tag. Wieso schaffen die das noch, nach 8 Stunden zum Yoga zu gehen, sich mit Freunden zu treffen und so weiter? Und wieso liege ich völlig fertig auf meinem Teppich und kann nicht mehr und habe das Gefühl, also ich bin ja quasi von Haus aus freie Journalistin, meinen Traumjob zu machen zu dürfen und gleichzeitig das Gefühl, damals, als es anfing, eben so mit 27 so richtig krass zu werden, boah, bis 30, das schaffe ich nicht, da bin ich maximal im Burnout und das kann doch irgendwie nicht sein. Und dann habe ich mich quasi auch so auf die Suche gemacht nach, was ist denn da?
Ja, du hattest ja schon mal erzählt, wir haben ja vorher schon gesprochen, dass so gerade rund um deinen Auszug, dass da so eine Zeit war, die für dich auch wirklich schwierig war, da haben sich die Probleme gehäuft. Wie war das? Nimm uns da einmal mit.
Ja, ich beschreibe das immer so, man hat ja ein gewisses Sicherheitsnetz als Kind, als heranwachsende Person. Das sind dann beispielsweise die Erziehungsberechtigten, die Schule, die eben eine Struktur gibt. Da muss ich halt um 8 Uhr sein. Und wenn ich was vergesse, dann erinnert mich Mama dran oder stellt sich irgendwie auch mal schützend vor mich und sagt so, ne? Ja. Und dann bin ich auf einmal auf mich allein gestellt. Ich muss für Essen selber sorgen, einkaufen, Miete pünktlich bezahlen, pünktlich eben bei, dann damals bei mir in der Uni, bei Vorlesungen, bei Klausuren sein. Und ich bin dann eben so jemand, dem das tagtäglich passiert, dass er in die falsche Bahn steigt, vor die falsche Tür läuft. Und wenn du dann halt eine Prüfung an dem Tag hast, dann ist das ein blöd. Fehlversuch. Und dann hast du noch 2 und dann ist das Studium vorbei. Ja. Und das ist halt schon krass.
Ja. Ja. Würdest du denn sagen, du hattest gerade das Thema Burnout ganz kurz angesprochen. Kam es wirklich zu einem Burnout oder konntest du frühzeitig noch sagen, oh Gott, ich merke, es bahnt sich irgendwas an? Waren das vielleicht Begleiterscheinungen von deiner ADHS?
Genau, es waren vor allem so psychosomatische Dinge, also dass ich das Gefühl hatte, ich stehe morgens auf, ich gucke meinen Schreibtisch an und ich bin komplett verspannt, ich kriege Kopfschmerzen, noch bevor es losgeht. Ich habe mich immer mehr zurückgezogen, habe mich eben permanent überlastet gefühlt und auch nicht mehr fröhlich, also nicht mehr dieses, so kennen wir Angelina. Ja. Und dann war das quasi so dieser erste Step, ich begebe mich in Psychotherapie und gehe der Sache auf den Grund, nachdem eben alles Körperliche so ausgeschlossen wurde. Und dann die Problematik, dass ich eben vor einer Person saß, die vielleicht an sich ganz gut in ihrem Job war, aber mir, als ich dann diesen Verdacht äußerte, eben gesagt hat, Frau Berger, das habe ich in meinen 22 Berufsjahren noch nie jemandem diagnostiziert, aber ich nehme den Gedanken mal mit, so wo waren wir stehen geblieben. Und das war dann für mich so dieser Moment, wo ich wusste, Ich brauche einen Profi. Ich muss irgendwo hin, wo man sich mit der Thematik auskennt und wo man mir zuhört und auch glaubt.
Ja. An dieser Stelle kurz einmal Werbung in eigener Sache. Deine Gesundheit, unser Ding. Die Pronova BKK ist als gesetzliche Krankenkasse immer an deiner Seite, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Mit der Pronova BKK App sind wir 24/7 und 365 Tage im Jahr für dich da. Egal ob Rechnung einreichen, deinen Bonus wachsen lassen oder deine Kontaktdaten ändern. Ruckzuck und super easy. Immer und überall. Pronova BKK. Krankenkasse, so wie du sie brauchst.
Herr Dr. Rudolph, wie ist das denn? Also gerade so Depressionen sind ja oft Begleiterscheinungen oder Folgekrankheiten bei ADHS. Gibt es da noch andere?
Ja, das ist ein unglaublich wichtiges Thema, was Angelina anspricht, weil im Erwachsenenalter kommen die allerwenigsten, ich meine jetzt durch den Medienhype, ADHS hat sich das etwas geändert. Aber ich sag mal, über Jahrzehnte kamen die meisten eben nicht mit ADS in die Praxis, sondern mit Depressionen, mit Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen, Essstörungen, Borderline, zig andere Diagnosen. Und viele, gut, ich sag ja auch, ich habe es auch nicht gewusst. Ich habe es weder im Studium gelernt, noch in der Facharztausbildung. Ja, da war es immer nur eine Kinderkrankheit. Ich habe es tatsächlich, und deswegen bin ich auch der Selbsthilfe so verbunden, ich habe es von meinen PatientInnen gelernt. Ja, es kam eben immer mehr, dass ich, Moment, das passt gar nicht zu all dem, was ich gelernt habe. Da muss noch was anderes geben. Und dann kam ich letztlich durch Zufall auf dieses Krankheitsbild und habe ich dann einfach reingearbeitet. Und deswegen, es wird ja oft so kritisiert, das ist so ein Hype und das gibt gar nicht so viele und das stimmt alles gar nicht. Doch, das stimmt. Ich glaube, so, ich will noch einen draufsetzen, es ist immer noch unterdiagnostiziert. Mhm. Es laufen immer noch ganz viele Patientinnen mit ADS rum, ohne dass es erkannt ist. Aber die sind beim Arzt, die sind beim Psychotherapeuten, die sind beim Psychosomatiker, aber es denkt keiner dran. Ja. Und das Schlimme ist, wenn es nicht erkannt wird, dass das ADS zugrunde liegt und es nicht behandelt wird, dann werden die anderen Erkrankungen nicht besser. Das regt mich so auf.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Du hast jetzt gerade gesagt, das ist sogar immer noch so. Wie hängen denn so Folgeerkrankungen mit ADS zusammen oder ADHS?
Das ist eben, wenn ich dann, wie Angelina eben sagte, ne, wenn sie das dritte Mal vor dem falschen Hörsaal steht, das fünfte Mal den Zug verpasst hat, dann kommen natürlich Selbstzweifel. Warum packen es alle anderen, warum packe ich es nicht? Ne? Das ist oft der Einstieg in die Depression oder die Ängstlichkeit. Man merkt, man spürt intensiv, ich bin anders, aber kann das nicht einordnen. Das macht sozial ängstlich, dann ziehe ich mich zurück. Oder ich sagte eben, diese äußerliche Bewegungsunruhe wandelt sich um in so einen innerlichen Bewegungsdrang, also eine innere Unruhe. Das heißt, die Leute kommen nicht zur Ruhe, Burnout, ne? Die kommen eben nicht nach 8 Stunden, setzen sich auf die Couch und erholen sich, sondern sie sind dann getrieben und machen sie irgendwas anderes, kommen nicht zur Ruhe.
Schlafstörungen.
Dann kommt der Alkohol ins Spiel, dann kommen die Tabletten ins Spiel. Also es ist praktisch eine logische Folge aus dem unerkannten ADS und der Symptomatik.
Ja, Wahnsinn. Angelina, du hattest jetzt gerade schon so ein paar Beispiele genannt. Bei mir ist es regelmäßig, dass ich die Bahn verpasse oder sonst irgendwas. Wie macht sich denn deine ADHS in deinem Alltag bemerkbar? Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
Also wenn wir jetzt aus dieser pathologischen Sicht quasi so ein bisschen da drauf schauen, dann sind es eben so Dinge, vor allem in denen ich mit meinem Außen in Berührung komme. Mhm. Also es geht dann vor allem um so gesellschaftliche Erwartungen. Das fängt dann eben bei den Kleinsten schon an, dass man die Dinge eben anders denkt, anders wahrnimmt, anders fühlt und dann oft das Gefühl hat, okay, so wie ich es mache, ist es irgendwie nicht richtig. Ob das jetzt ist, dass man wirklich sanktioniert wird und Ärger bekommt oder ob es auch mal nur so ein Augenrollen ist oder ne, wenn der Name dann irgendwie so genervt gesagt wird. Und man muss sich eben vorstellen, das kennt jeder.
Ja.
Aber wenn sich das durch dein ganzes Leben zieht, dann macht das was mit dir, mit deinem ganzen Selbstwert. Ja. Und dazu kommen dann eben noch viele andere Dinge, also auch so Emotionsregulation. Dazu muss ich sagen, ich quasi jetzt so ganz salopp gesagt, ich bin ein sehr emotionaler, impulsiver Mensch und ich liebe das auch an mir. Also das würde ich niemals hergeben wollen. Aber so eine Gefühlspalette ist halt groß und das bedeutet, alle Gefühle werden so intensiv empfunden. Und das heißt, Liebeskummer fühlt sich manchmal an wie Sterben und Zurückweisung, auch nur zu denken. Man wird irgendwie, ne, kriegt jetzt gleich irgendwie eine auf den Deckel oder jemand ist enttäuscht von einem, löst sowas in einem aus. People-pleasing, all diese ganzen Dinge, die sind einfach, also quasi alles, was man kennt, ist bei ADHS wie so verstärkt.
Genau. Also, das ist dieses Stichwort, was du eben erwähnst, dieses Rejection Sensitivity Dysphoria, also diese ganz starke Angst vor Zurückweisung. Klar, jeder Mensch möchte natürlich gerne auch bei anderen Menschen ankommen, das ist erstmal nichts Pathologisches, aber Menschen mit ADS sind eben auch ganz besonders feinfühlig, ganz besonders sensibel, das heißt, die reagieren schon Schwingungen, die anderen noch nicht merken. und sind dann schon verunsichert und erleben das dann ganz intensiv. Auf der anderen Seite, wenn KollegInnen zuschauen, ich lade euch ein, beschäftigt euch mit dem Thema, weil es sind ganz wunderbare Menschen. Es sind intelligente, kreative, eloquente, faszinierende Patientinnen, die unglaublich auch dankbar sind. Ja. Ja, also es kann nur wirklich auch mal sagen, weil ich mache auch viel Fortbildung für Ärztinnen, für Psychologinnen. Das lohnt sich auch und es ist auch kein Hexenwerk, ja, das zu diagnostizieren. Ich brauche nicht nochmal ein extra ADHS-Studium. Ja, also. Ja.
Achtung, Vorurteile. Viele Menschen mit ADHS bekommen Aussagen zu hören, wie zum Beispiel diese hier.
Das liegt doch alles nur an zu viel Zucker und Social Media. Mach mal mehr Sport. Reiß dich einfach zusammen. Ich bin auch manchmal unkonzentriert. ADHS ist doch nur eine modische Ausrede für schlechtes Benehmen.
Sie haben gerade schon gesagt, seufz.
Das macht mich echt aggro. Aber
kann
gut.
Ich sehr gut verstehen.
Natürlich.
Hast du solche Aussagen auch schon zu hören bekommen?
Ja, also jetzt weniger, dass man sich traut, mir das direkt zu sagen, weil ich eben so präsent mit diesem Thema quasi in der Öffentlichkeit stehe. Mhm. Das sind dann eher so Kommentarspalten oder dass man irgendwie hört, dass sowas vielleicht mal jemand über einen gesagt hat. Und klar, also Vorurteile entstehen ja oft dadurch, durch Unwissenheit. Also klar, es gibt natürlich auch die Menschen, die sagen, ist mir scheißegal, was es ist. Ich habe da meine Meinung und davon gehe ich auch nicht weg. Aber es ist eben oft diese Unwissenheit, dass man eben noch so Schnipsel irgendwie hat, dass man weiß, ah ja, damals unsere Nachbarin, der Sohn, der hat ja da mal diese Medikamente genommen und dann war dies und das, ne? Und früher war alles anders. Ich habe zum Beispiel den letzten Kommentar gelesen, früher hat man links und rechts eine gekriegt, da war es dann mit dem Arzt. Also dann war es wieder weg. Und das sind eben so Sachen, die sind total problematisch. Und da setze ich mich auch gerne mit den Leuten irgendwie auseinander und diskutiere, weil es einfach jede Menge gute, evidenzbasierte, wissenschaftliche Fakten gibt und eben ganz viel auch Erfahrung, Erleben von Menschen, die darüber berichten und das dem irgendwie so entgegenzuhalten.
Okay.
Also ich finde es halt schlimm, wenn das von Laien kommt, klar, aber noch viel schlimmer finde ich, wenn es von KollegInnen kommt.
Oh ja.
Ich habe immer wieder Patientinnen, die berichten, ich war bei Psychologe X, bei Arzt Dr. Y und die haben gesagt, ich glaube nicht, dass es ADS gibt. Ja, wo ich denke, okay, ich bin schon ein gläubiger Mensch, aber in einem ganz anderen Kontext. Aber das ist wissenschaftlich evidenzbasiert. Ja, das ärgert mich wirklich richtig. Und das andere ist, ich höre eben auch viele schlimme Schicksale und mir sagte mal ein Patient, wissen Sie, Herr Dr. Rudolph, mein Medikament war der Rohrstock und hat geweint. Ein erwachsener Mann von Mitte, Ende 30. Ja. Weil da wurde eben jedes falsche Verhalten sofort sanktioniert. Ja? Und dann ist natürlich klar, dass es früher vielleicht nicht so oft war. Ja. Ja?
Aber wo ist denn dann wirklich auch der Unterschied zu, ich bin mal zappelig, ich bin mal unruhig, ich bin mal impulsiv, das, was vielleicht jeder und jede irgendwie kennt, zu, es ist wirklich eine ADHS-Diagnose?
Es ist wirklich dieses Überdauernde seit der Kindheit. Ja, ich sag immer, jeder Mensch, 100%, jeder kommt als ADSler auf der Welt. Kein Kind kann sich von Babyalter an konzentrieren, seine Emotionen stabil halten, seine Impulse zurückhalten, seinen Bewegungsdrang. Das lernen wir im Laufe des Erwachsenwerdens, gehört es dazu. Und eine Patientin sagte mir mal, wissen Sie, Dr. Rudolph, erst habe ich Lauf gelernt, dann habe ich Reden gelernt und dann musste ich als braves Mädchen die Klappe halten und still sitzen. So. Also es ist wirklich dieses Überdauernde. Und also, dass es die Lebensspanne überdauert, dass es verschiedene Lebensbereiche betrifft, also Beruf, Ausbildung, Studium und das Privatleben. Und dass es einfach auch, und das sagte Angelina eben, auch mit Anstrengung letztlich nicht wirklich zu durchbrechen ist. Ja? Ich schiebe auch meine Steuererklärung vor mir her, ja, und bei einem langweiligen Vortrag drifte ich auch mit den Gedanken weg. Das ist völlig normal. Aber wenn ich weiß, ich muss jetzt die Steuererklärung machen, so what, dann mache ich so. Oder wenn ich weiß, okay, ich muss diesem Vortrag folgen, dann reiße ich mich zusammen, dann kann ich das. Und das kann eben jemand mit ADS nicht. Und da fängt auch das Leid an.
Okay. Wie läuft denn dann so eine Diagnose ab? Vor allem auch bei Erwachsenen.
Ja. Also was wirklich benötigt wird, ist ein Kollege, Kollegin, die Ahnung davon hat. Man muss das Krankheitsbild kennen, aber eben auch alle anderen. Man muss es auch abgrenzen können. Und du brauchst wirklich Zeit. Also ich nehme mir zum Beispiel 3x50 Minuten Zeit, wo ich dann tatsächlich die Anamnese hebe über die Lebensspanne, wo ich mir eine der wichtigsten Dinge für die Diagnose sind übrigens die Grundschulzeugnisse. Die Lehrerinnen schreiben es oft wirklich rein. Ja. Die kleine Angelina schweift immer mit den Gedanken so ab oder die kleine Angelina muss mehr sich konzentrieren lernen. Ja. Also steht wirklich, die Lehrer schreiben es in den Grundschulzeugnissen ganz oft rein.
Okay.
Außer bei dem Erscheinungsbild, das eben unauffällig ist. Genau. Und das dann die Problematik, dass manche aufgrund der Zeugnisse dann an der Diagnostik scheitern.
Ganz wichtiger Hinweis, ganz genau. was ich eben nicht machen kann, ich kann nicht nur ein paar Fragebögen angeben und wenn ein bestimmter Grenzwert erreicht wird, ist die Diagnose da und wenn nicht, dann haben sie eben keinen ADS. Das habe ich auch schon so oft gehört, dass Patientinnen in irgendeiner Spezialambulanz waren, bergeweise Fragebögen ausgefüllt haben und dann irgendwelche Cut-Off-Werte nicht erreicht haben und dann nach Hause geschrieben, sie haben keinen ADS und dann noch schlimmer dran waren als vorher.
Ja.
Also das heißt, du brauchst schon Zeit, du brauchst eine Anamnese, du brauchst, natürlich gebe ich auch Fragebögen aus, auch bei Frauen gebe ich nochmal spezielle Fragebögen aus, okay, die diese weibliche Dimension der Problematik erfassen, aber im Endeffekt ist es eine klinische Anamnese. Natürlich mache ich auch Laboruntersuchungen, EKG, also Ausschluss von körperlichen Erkrankungen, das hat Angelina eben auch berichtet, ne? Ich darf auch nichts übersehen. Aber im Endeffekt brauche ich Zeit, ich brauche das Wissen und ich muss mit der Patientin über ihr Leben und die Lebensspanne eben sprechen. So stelle ich die Diagnose.
Ja. Und wie ist das, wenn so eine Diagnose gestellt wird? Muss ich das selber bezahlen? Wenn ja, was kostet das? Oder?
Das ist was, was mich sehr ärgert. Ich bekomme immer mehr Patientinnen, die mir erzählen, sie haben 500, 700, 1000 Euro bezahlt. Das ist tatsächlich mal, wir sind ja im Videopodcast von Pronova, das ist eine Kassenleistung. Also okay. Patientinnen, gesetzlich Versicherte, haben einen Anspruch darauf, dass der Kassenarzt, Kassenpsychologe das macht. Und ich habe ja selber auch einen Kassensitz und ich höre immer wieder die Angst, das lohnt sich nicht. Ja, wenn ich da zu viele ADSler in der Praxis habe, bin ich pleite. Das ist völliger Quatsch. Das rechnet sich natürlich. Also man muss kein Samariter sein, der sagt, okay, ich mache das umsonst, sondern ich kann das ganz normal abrechnen.
Ja, deswegen gut, dass Sie das ansprechen. Und ich finde, das ist auch wirklich ein wichtiger Hinweis, dass jeder und jede den Anspruch darauf hat und es wirklich von den Krankenkassen übernommen wird. Ja. Ne? Also
vor allem, weil es da eben auch mittlerweile ein paar dubiose Angebote gibt und Menschen dann wirklich aus dieser Not heraus und diesen wirklich leider immer noch sehr, sehr langen Wartezeiten dann sich irgendwie getrieben fühlen oder vielleicht auch so einen Leidensdruck haben, dass sie sagen, ich nehme das irgendwie auf mich. Und das dann irgendwie eben auch schwierig ist, wenn so diese Not von Menschen ausgenutzt wird.
Ja. Angelina, was hat dir denn im Umgang mit deiner ADHS geholfen?
Das rückt jetzt quasi ein bisschen von dem, also vielleicht muss man dazu sagen, ich kenne mich mit der Thematik aus und ich verstehe auch dieser Leidensdruck, der da ist und dieses medizinische quasi und dass es eben wichtig ist, diese Dinge zu behandeln, die vor allem im Vordergrund stehen, wenn sich daraus eben irgendwelche Folgen entwickeln. Aber vielleicht ist es an der Stelle nochmal ganz wichtig festzuhalten, für mich ist es vor allem eben eine andere Art zu sein, eine andere Art, wie das Hirn funktioniert. Punkt. Völlig wertneutral.
Ja, ja.
Und als ich das verstanden habe, war das so ein Perspektivwechsel, fast schon so ein Paradigmenwechsel für mich, weil ich eben begriffen habe, nicht ich bin das Problem und nicht mich muss man die ganze Zeit fragen, was stimmt nicht mit dir, sondern vielleicht sollten wir mal den Blick wechseln und eben fragen, was stimmt nicht mit unserer Gesellschaft, mit unseren Systemen, die es nicht auf die Reihe kriegen, so viele Menschen mitzudenken und einzubeziehen und eben diese sehr starren Strukturen, die im Endeffekt auch nur Menschen gemacht sind, ne? Also wir haben die Möglichkeit, daran zu rütteln, auch wenn es mit viel Arbeit verbunden ist, irgendwie wertzuschätzen, eben auch diese ganzen Zahlen, die es dann gibt, diese höheren Suizidraten, die Risiken, die damit verbunden sind, eben auch zu minimieren und eben auch schon nicht immer erst, wenn das Kind quasi in den Brunnen gefallen ist, sondern dass man, das ist meine Hoffnung, eines Tages eben so früh ansetzen kann, dass es nicht mehr wichtig ist oder diese Unterschiede eben nicht bedeuten, nur weil du anders bist, es bedeutet, dass es ist falsch, sondern anders bedeutet einfach nur Vielfalt. Ja. Vielfalt der Hirne, Vielfalt irgendwie im Denken, im Fühlen, im Wahrnehmen und das ist eben auch eine Bereicherung.
Finde ich, hast du richtig, richtig schön gesagt und ich hoffe, dass wir wirklich auch ganz vielen da draußen damit Mut machen können, sich auch mit sich selber zu beschäftigen, weil du hast ja auch gesagt, naja, es ist ein ganz wichtiger Punkt, in mich reinzuhören und dann auch nicht zu merken, ich bin die Komische, sondern vielleicht alle anderen da draußen, die anders darüber denken, weil irgendwo kommt es ja her, dass man sagt, naja, du hast aber jetzt genau das falsche Verhalten. Hast du denn trotzdem eine Therapie gemacht damals?
Ja, und das ist jetzt, ne, also auch an dieser Stelle nicht falsch verstehen. Das würde ich jetzt nie sagen, dass man deswegen irgendwie nichts an Hilfe in Anspruch nehmen sollte. Es ist aber was ganz Individuelles. Man muss wirklich bei jedem Patienten, bei jeder Patientin ganz individuell schauen, was brauchst du denn? Mhm. Und das kann eben bedeuten, dass es bei einem ist, dass man erstmal eine Traumatherapie macht, dass man irgendwie ein Alkoholproblem Problem löst und dann eine Verhaltenstherapie macht. Oder dass jemand sagt, ey, ich gehe nur in die Selbsthilfegruppe. Das reicht mir schon, mit anderen darüber zu quatschen und mich gesehen zu fühlen, dass ich damit nicht alleine bin. Wieder andere sagen irgendwie, ich mache Ergotherapie und nehme Medikamente. Ne? Und das ist einfach, glaube ich, so, es sind so ganz viele Bausteine, aus denen man dann ganz individuell was zusammensetzt.
Ja. Herr Dr. Rudolph, Sie sind schon fleißig am Nicken. Welche Therapiemöglichkeiten gibt es denn?
Genau. Die Angelina hat eigentlich schon alles erzählt. Aber vielleicht auch nochmal dieser Hinweis, das ist sehr wichtig, dass es eben, man kann die Abkürzung auch anders auflösen. Anders denken, hören, sehen. Das ist eigentlich meine Lieblingsauflösung für ADHS. Ja. Und das sind zwei ganz wichtige Aspekte, die du angesprochen hast. Das eine in Richtung meiner Kolleginnen. Wir lernen ja an der Uni Pathologie, also Krankheitsbilder. Und das Krankhaft muss irgendwie weggemacht werden. Ja, und wegtherapiert werden. Und das funktioniert bei ADS überhaupt nicht. Mhm. Sondern ich muss sehr genau schauen, die Behandlungsindikation für mich als Arzt ergibt sich tatsächlich nicht aus der Diagnose, jetzt zum Beispiel bei Depression oder Angststörung oder sowas, sondern aus möglichen negativen Folgen. Und die können eben sehr individuell unterschiedlich sein. Und das macht es für mich aber auch als Arzt unglaublich spannend und interessant. Also nicht nur, dass ich mit ganz tollen, wunderbaren Menschen zu tun habe, sondern dass ich eben tatsächlich auch die Therapie immer individuell anpassen muss. Ich kriege zum Beispiel oft E-Mails von Patientinnen, die sagen, ich habe schon eine diagnostizierte ADS, meinetwegen von so einem Institut, und ich brauche von Ihnen nur ein Rezept. Okay. Und wo ich sage, das funktioniert überhaupt nicht so. Sondern Sie, auch wenn es dann nochmal Wartezeit kostet, kommen Sie bitte zu mir in die Sprechstunde. Wir sprechen, was Sie beeinträchtigt. Und dann gucken wir sehr individuell diese unterschiedlichen Bausteine. Tatsächlich mein absoluter Favorite, die Selbsthilfegruppe.
Ja.
Weil da, es gibt von ADS Deutschland, das ist ja die größte Selbsthilfegruppe, gibt es ein wunderschönes Beispiel mit so einem bunten Zebra. Mit Diffi. Ist auch von mir im Internet ein paar schöne Fotos zusammen mit Diffi und mir, dem bunten Zebra.
Sehr schön.
Und dieses Bild ist ganz wunderbar, ne? Weil die sagen, wenn du dein ganzes Leben denkst, du bist irgendwie ein komisches Zebra, du hast komische Streifen und hinterher bist aber in Wahrheit eine Antilope.
Mhm.
Ja? Nur eine komische. Und du dann erfährst, nee, du bist einfach nur eine besonders tolle. Und das für viele nimmt es schon ganz viel Leidensdruck. Ja. Einfach zu merken, und da drüben draußen gibt es noch ganz viele andere, die auch so sind. Und das nimmt schon unglaublich viel Leidensdruck. Und dann kann ich gucken, was gibt es für eine genaue Problemlage, und dann kann ich sehr individuell darauf die Therapie abstimmen.
Gibt es denn neben der Selbsthilfe noch andere Möglichkeiten?
Ja, also tatsächlich für viele, die zu mir kommen, die haben natürlich einen hohen Leidensdruck. Das sind eben nicht die, die auch gut mit ihrem ADS zurechtkommen oder ihre Nische gefunden haben. Ist oft die Basis, muss man wirklich sagen, eine medikamentöse Therapie, eine Stimulantientherapie.
Auch Medis.
Okay. Ja, weil das, deswegen sage ich immer, das ist wie Diabetes im Gehirn. Ja, einem Typ 1 Diabetiker sagst du auch nicht, ja, mal gucken, ob du wirklich Insulin brauchst, mach doch ein bisschen mehr Sport, iss nicht so viel Zucker, doch, ja. Was ist auch, ne? Sondern das ist oft die Basis. Die Kunst ist aber eben nicht einfach nur ein Rezept auszugeben, sondern ich dosiere das sehr, sehr langsam ein. Weil ich habe tatsächlich viele Patientinnen, die aus der Medienbranche kommen, Journalistinnen, Medienschaffende, Werbung. Und die haben ja da ihre Nische gefunden. Das heißt, die brauchen nur gerade so viel Medikation, dass sie sich eben aber doch auch auf unangenehme Dinge konzentrieren können. Das kannst du ja in keinem Job wirklich ganz ausblenden.
Ja.
Oder dass du eben doch den richtigen Zug erwischt oder was weiß ich, deine Unterlagen eben wirklich safe dabei hast. Aber eben nicht so gedämpft zu sein, dass du gar nichts mehr von deiner Umwelt mitbekommst, ja, wie so ein Zombie rumläufst. Das ist eben, das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Deswegen auch die Eindosierung kostet Zeit. Und du brauchst wirklich eine enge Rückmeldung, Patientin, Ärztin, wie viel brauchst du? Also mein Tenor ist da, nimm bitte so wenig wie möglich und gerade so viel wie nötig.
Okay. Wenn man jetzt aber irgendwie relativ lang auf einen Therapieplatz warten muss, hat man dann auch die Möglichkeit, weiß ich nicht, zum Beispiel auf digitale Lösungen zurückgreifen zu können?
Ja, also da habe ich lange drauf gewartet und da bin ich sehr froh. Vermutlich im Spätsommer wird es zwei DIGAs, also diese digitalen Gesundheitsanwendungen oder Apps auf Rezept, wie es im umgangssprachlich auch heißt, da wird es zwei geben, Orico und Atexis. Das sind eben zwei DIGAs speziell für Menschen mit adulter ADS. Auch da wird es nicht einfach so sein, dass man nur ein Rezept ausstellt, sondern meine Befürchtung ist natürlich, unsere ADSler haben ja auch einen Hyperfokus, sind total begeistert, stürzen sich auf die Liga, machen das eine Woche lang und dann liegt das Ding wieder in der Ecke. Das heißt, auch da brauchst du eine therapeutische Begleitung und musst eben auch genau gucken, für wen ist denn das was. Aber ich glaube, als Therapieergänzungsbaustein, ich weiß nicht, wie du das siehst, wird es sicherlich nochmal unser therapeutisches Arsenal bereichern. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja. Angelina, hast du denn mittlerweile so Werkzeuge oder vielleicht auch sogar so einen Werkzeugkasten, womit du deine, ich nenne es jetzt mal Symptome, so ein bisschen kompensieren kannst?
Die Frage kriege ich tatsächlich öfter mal gestellt und die enttäuschende Antwort ist quasi, dass es auf der einen Seite, ich bin jetzt vorgestern 34 geworden, mein Leben ist immer noch ein Chaos, ich habe es einfach akzeptiert. Auf der anderen Seite sind es halt die basic Dinge, ein bisschen Bewegung, genügend Schlaf, versuchen irgendwie so gut es geht, gesund und ausgewogen zu essen, soziale Kontakte. Also eigentlich die üblichen Sachen. Die Problematik ist, Menschen mit ADS setzen sich sehr damit auseinander. Die wissen alles, die haben auch alles. Die haben wahrscheinlich im Schrank 1000 wirklich auch physische Tools, mit denen man alles Mögliche machen kann. Sie vergessen es nur immer oder es ist dann, also man weiß es alles. Und das ist ja dann auch wieder das Leidvolle daran. Du weißt es alles, aber du kriegst es nicht hin.
Ja.
Nicht immer.
Ja, mir hat mal eine Patientin gesagt, sie kriegt ihre PS nicht auf die Straße.
Ja.
Und sie leidet genau darunter, dass sie alles weiß. Mhm. Sie hat schon zig Bücher gelesen und weiß alles, aber sie kriegt es einfach nicht umgesetzt. Und ich glaube, dann ist auch die therapeutische Begleitung sinnvoll. Und übrigens ein ganz wichtiger Punkt noch, wir hatten eben das Thema ADS auch bei Frauen, auch in Abhängigkeit von der Periode. Mhm. Auch da gilt es manchmal, die Therapie anzupassen, also an den Zyklus anzupassen. Ja. Und wir wissen auch, dass Frauen mit ADS überzufällig häufig ein prämenstruelles Syndrom haben oder auch ein prämenstruell dysphorisches Syndrom haben. Und das ist ganz wichtig. Tatsächlich bin ich auch im Gespräch mit Gynäkologinnen, die natürlich über den Zyklus alles wissen, viel besser als ich, klar, aber die eben sich mit ADS da nicht auskennen und das nicht wissen. Und viele Ärztinnen und Psychologinnen kennen sich mit ADS aus mittlerweile, aber kennen sich wieder mit dem Zyklus nicht aus. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, wo ich die Frauen immer sage, bitte sprecht es mit eurer Gynäkologin, sprecht es mit eurer Therapeutin, wenn es so eine zyklusabhängige Schwankung in der Symptomatik gibt.
Ja, finde ich gut, dass Sie das nochmal ansprechen. Du hast es ja gerade eben auch schon gesagt. Mhm. Angelina, du bist selber ja nicht nur Creatorin, sondern hast auch gesagt Journalistin und Schriftstellerin. Wie ist das denn so bei Langzeitprojekten? Also zum Beispiel ein Buch fertigstellen.
Ja.
Wie wirkt sich ADHS da auf dein Berufsleben aus?
Also man muss es sich so vorstellen. Schreiben und Sprechen sind einfach meine Leidenschaften. Das mache ich gerne, das kann ich gut. Wenn ich mich hinsetze, bin ich in 5 Minuten spätestens im Thema drin. Ich vergesse alles um mich herum. Ich muss nicht mehr auf Klo, nichts mehr trinken, gar nichts mehr. Das ist eben dieser bekannte Hyperfokus. Und ich kann dann quasi super gut leisten, bin kreativ und schaffe oft Dinge in sehr kurzer Zeit, wo andere ewig für brauchen und dreimal drüber nachdenken, ganz intuitiv und eben auch mit Risiko manchmal verbunden. Das Problem ist nur, sich hinzusetzen und es zu tun.
Okay.
Das ist die Sache. Und das schiebe ich dann bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag auf, bis ich dann in die Bredouille komme.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch das, was Leute verstehen müssen. Steuererklärung haben wir eben gesagt.
Ja.
Muss ich machen, weiß ich. Weiß ich lange im Voraus. Ich habe eine Steuerberaterin. Ich weiß, ich muss ihr die Sachen geben. Aber ich tue es nicht. Und die Konsequenzen, die daraus entstehen, sind dann manchmal ziemlich harte Konsequenzen. Mahngebühren, alles Mögliche. Und das quasi trotzdem in Kauf zu nehmen, wo jemand anders sagt, ja, dann mach es doch einfach. Dann hast du nicht das Problem. Das zu verstehen, dass es sich wirklich für mich dann anfühlt, wie als wäre da eine Mauer vor und ich kann es nicht tun. Also auch manchmal nur irgendwie was in den Müll rausbringen. Der steht da schon aus dem Eimer rausgeholt. Aber für andere Menschen ist quasi, ich hole den Müllbeutel raus, ich bringe ihn raus in die Mülltonne, ich komme wieder rein, ich mache einen neuen Beutel, ist eine Aufgabe. Für mich sind es 3 bis 4 Aufgaben.
Ja. Und das ist, finde ich gut, dass du uns jetzt gerade einmal so mitnimmst, weil ich glaube, es ist ganz schwer nachzuvollziehen. Ne? Du hast jetzt gerade gesagt, ja mein Gott, dann mach es doch einfach, dann musst du keine Mahngebühren bezahlen. Aber vielleicht auch nochmal in Bezug auf Partnerschaften, Freundschaften, wie wirkt sich da deine ADHS aus?
Es sind dann eben auch wieder diese 2 Seiten. Ne? Also ich glaube, es ist, also das ist zumindest das Feedback aus meinem Umfeld. Es ist sehr bereichernd, mich in ihrem Leben zu haben. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch so, die gängigen Erwartungen werden dann eben nicht immer erfüllt. Also ich bin jemand, der 110% da ist und dann wieder ganz unzuverlässig. Die Sachen verspricht in Momenten, wo sie viel Energie hat und in dem Moment, wo es dann soweit ist, habe ich plötzlich diese Energie nicht mehr, dann schiebe ich Sachen auf, dann vergesse ich sie, Geburtstage, keine Ahnung was, und das macht es dann schon schwierig, auch streiten, sage ich mal, Ich bin sehr diskussionsfreudig. Das wird mir dann oft ausgelegt als, ne, du streitest dich. Das ist für mich dann oft gar kein Streit, sondern es ist für mich einfach nur so ein angeregtes miteinander diskutieren. Mir wird auch oft gesagt, ich bin besserwisserisch und rechthaberisch, aber es geht mir gar nicht darum, Recht zu haben. Sondern es ist einfach dann in dem Moment dieser Impuls von, doch, das habe ich mal gehört. Und dann sagt jemand anders so, nee, guck mal. Ne? Also genauso ist es auch umgekehrt. Aber das ist dann eben das. Und dann haben schon Menschen zu mir gesagt, ja, Angelina, wie kann man so felsenfest irgendwie von was überzeugt sein und so falsch liegen? Und dann habe ich gesagt, es geht mir überhaupt nicht um richtig und falsch. Es ist einfach in dem Moment, denke ich, das wäre halt so. Und wenn es nicht so ist, ist es mir halt auch nicht, ist es mir egal.
Ja. Herr Dr. Rudolph, haben Sie denn Tipps für PartnerInnen im Umgang mit Menschen mit ADHS?
Ja, also tatsächlich ist es erstmal überhaupt wichtig und ich versuche das auch immer, Partner, Partnerin mal zum Gespräch mit einzuladen, um auch Partner, Partnerin darüber aufzuklären, dass es eben nicht rechthaberisch ist, dass es nicht besserwisserisch ist, dass es nicht total mies und gemein ist, wenn der Geburtstag vergessen wird oder die Verabredung oder sowas. Also das heißt tatsächlich, der erste Tipp für Partner, Partner ist, sich informieren über das Krankheitsbild oder über das Bild ADS, diese Art zu sein. Das zweite ist tatsächlich, hört sich auch banal an, aber diese Gelassenheit, aber so, okay, so ist es halt.
Ne? Radikale Akzeptanz.
Radikale Akzeptanz, genau. Also Angelina ist eine tolle Frau, okay, und wenn ich die habe, dann muss ich eben auch sozusagen dafür das bezahlen, wenn man so will. Also sozusagen auch immer den Fokus auf das Positive in der Partnerschaft zu lenken. Ne? Ich habe tatsächlich auch einige wenige PatientInnen, die lassen sich überhaupt nur, die haben selber gar keinen Leidensdruck, aber da steht Partner, Partnerin und sagt, wenn du dich nicht behandeln lässt, dann ist Schluss mit unserer Beziehung. Ja. Weil ich habe, das ist natürlich ein schönes Beispiel mit dem Müll, ne? Klar, ich glaube dir das auch, dass es wie eine Wand vor dir steht, aber wenn du meine Partnerin wärst und ich falle dann über den Müll drüber und denke, Mann, jetzt hat sie wieder den Müll nicht runter, ja, dann ist irgendwann auch Schluss mit lustig. Also mit dem Verständnis.
Ist eben auch nicht, genau, es ist kein Freifahrtschein. Ja. Also es ist nicht ich habe das und fertig. Genau. Und jetzt
ich mache nichts mehr im Haushalt.
Ja, genau.
Aber ich glaube, man muss eben Kommunikation, wie immer, zwischen Menschen das A und O. Und man muss eben Strategien gemeinsam entwickeln dafür, für diese Momente, für den Alltag und dann eben Regeln dafür finden. Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig, dass man drüber spricht, dass man es versteht und dass es natürlich auch bedeutet, dass das Gegenüber sagen kann, hier ist meine Grenze, da habe ich ein Problem mit, da müssen wir eine Lösung für finden. Und ich darf jetzt auch mal sauer auf dich sein oder genervt von dir sein oder brauche mal irgendwie ein bisschen Abstand, so wie das halt in anderen Beziehungen auch der Fall ist.
Das ist aber der springende Punkt. Du hast es eben ja auch schon erwähnt bei den Therapien. Klar, gesunde Ernährung ist für jeden gut, ne? Bewegung ist für jeden gut. Das ist aber auch letztlich gar nicht so ADS-spezifisch, super, special, besonders. Sondern in jeder Beziehung ist es ja wichtig, dass man miteinander redet, dass man kommuniziert, dass man seine Wünsche äußert, dass man Stopp sagt. Also auch das, ich will das immer versuchen, so ein bisschen runterzubrechen, dass man mit ADS nur in einer super Uni-Spezialambulanz bei Professor Dr. Dr. XYZ zurande kommt und jeder normale Arzt oder normale Psychotherapeutin hinkriegt, das ist Quatsch, das ist unser Handwerkszeug.
Ja. Angelina, du hattest jetzt am Anfang im Gespräch einmal gesagt, ja, es gab auch so ein paar Zeiten, die waren ein bisschen schwieriger, gerade so nach dem Auszug von zu Hause. Hast aber auf der anderen Seite auch gesagt, boah, ich liebe aber meine positive, emotionale und impulsive Art. Welche positiven Seiten hat deine ADHS denn noch für dich?
ja, es ist einfach ganz vieles. Ich würde sagen, vor allem eben dieses Unkonventionelle, eine sehr ausgeprägte Hilfsbereitschaft auch. Also es gibt so Momente, wo ich merke, da halten andere inne und schauen erstmal und ich räume in Läden, wenn Sachen auf dem Boden liegen, hebe ich die auf, sortiere die wieder ein, berate Leute, wenn ich sehe, dass die da stehen. Also ganz oft werde ich dann für irgendwie eine Verkäuferin gehalten, dann sage ich, nö, ich arbeite nicht hier, aber ich wollte dir einfach gerade sagen, so das Kleid, was du eben hattest, das sah cooler aus als das davor. So nimm das, auch wenn es gewagter ist oder so. Ja. Solche Dinge halt. Genau. Ich habe auch schon in Cafés einfach angefangen, Tische abzuräumen, weil ich gemerkt habe, die Person ist offensichtlich heute alleine im Laden und kriegt es nicht hin, weil so viel Andrang ist. Kreativität, Humor, Spontanität. Also ich sage immer, ich neige eben dazu, die Menschen so ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauszuholen und auch mal zu sagen, ja, du machst Montag bis Freitag so nach Regel, aber wenn du mit mir bist, dann machen wir jetzt einfach mal, machen wir mal was anderes. Wir trauen
mal die Sau rauslassen.
Genau, ja. Das muss gar nichts Großes sein, aber einfach sowas, was man vielleicht nicht jeden Tag tut. Und ich glaube, dass das schon was Schönes sein.
Ich wollte gerade sagen, also ich finde es durchaus eine positive Seite. Herr Dr. Rudolph, wenn jetzt ADHS wirklich diagnostiziert wird, wie ist denn dann die Prognose?
Das hängt eben sehr vom einzelnen Fall ab. Wir hatten ja eben schon gesagt, dass es sehr, sehr individuell, sehr unterschiedlich ist. Das ist natürlich was anderes. Ich sage jetzt mal, ob ich eine High-Performerin in der Praxis habe, die auch ihre Nische gefunden hat, die vielleicht auch einen Partner oder Partnerin gefunden hat, der das nicht nur toleriert, sondern auch toll findet, vielleicht sogar auch komplementär ist, vielleicht eher ein bisschen ruhiger und strukturierter ist oder so. Das ist die eine Sache, wenn ich natürlich jemand habe, der noch eine Alkoholproblematik hat, eine Drogenproblematik, vielleicht keine Wohnung mehr oder keine Arbeit mehr, dann ist es natürlich schon deutlich intensiver. Mhm. Trotzdem ist mir extrem wichtig und deswegen danke für diese Frage. Bitte nie einen therapeutischen Nihilismus. Hat ja eh keinen Zweck und nur 20 Jahre Krankenkarriere schon alles gehabt, lassen war. Das ist Quatsch. Also egal, wer zu mir kommt, in welchem Krankheitsstadium, welcher Problematik, eine Behandlung lohnt sich immer. Ja. Es ist eben nur der Behandlungsaufwand, dass vielleicht jemand eine Medikation braucht und eine Selbsthilfe und Ergotherapie, das verordne ich auch gar nicht so selten, und eine Psychotherapie und Sport- und Bewegungstherapie. Ich habe so einen Bogen entwickelt, wo ich so diese Standarddinge auch drin habe. Und ich gebe das, weil die Patienten dann nachher, wenn sie bei mir aus der Tür raus sind, das schon wieder vergessen haben, was ich ihnen empfohlen habe oder es könnte sein, habe ich so einen Bogen entwickelt, da kreuze ich es an, gebe es denen auch mit. Und da ist praktisch nie einer dabei, wo ich nur sage, so hier nur ein Rezept und gut ist oder nur Psychotherapie und gut ist, sondern es ist wirklich die angepasste Kombination in der Therapie. Aber dann, das war Ihre Frage, würde ich immer eine gute Prognose auch geben.
Ich finde, das sind auf jeden Fall gute Aussichten. Also wichtig ist, es muss diagnostiziert werden, auch im Erwachsenenalter.
Ganz wichtig.
Es muss darauf geachtet werden, verhält sich die Frau, das Kind, das Mädchen jetzt anders als der Junge oder der Mann? Ganz, ganz wichtiger Punkt, das haben wir heute definitiv mitnehmen können. Angelina, wie geht denn unsere Gesellschaft aktuell mit dem Thema ADHS um?
Also es hat sich viel getan in den letzten Jahren, würde ich schon sagen. In erster Linie, da muss ich jetzt einfach dann auch die Lanze brechen, vor allem durch die Arbeit von Menschen, die nicht aus dem professionellen Sektor kommen, die sich eben aus ihrer eigenen Not oder aus ihrer Erfahrungswelt hingesetzt haben und darüber gesprochen haben und da viel, viel, viel getan haben für, dass dieses Thema bewusster wird, dass sich Vorurteile abbauen und dass es mehr, mehr Möglichkeiten gibt, irgendwie auch Hilfe zu bekommen, aber eben auch Akzeptanz. Aber ich glaube, es ist eben noch ein langer Weg. Wir müssen eben erstmal verstehen, dass mit diesen Menschen per se nichts falsch ist, sondern dass wir einfach nur ganz, ganz lange falsch mit ihnen umgegangen sind und dass das logisch ist, dass dann zum Beispiel eine Lebenszeiterwartung bei Menschen mit ADHS eben ohne Behandlung, mit viel Stigma-Erfahrung eben zwischen 11 und 13 Jahren weniger sind. Mhm. Und es wäre so einfach, diese Lebensqualität eben zu verbessern, durch Aufklärung, durch Behandlungsmöglichkeiten, aber eben auch einfach erstmal durch diese Akzeptanz in der Gesellschaft, dass es, und da gehört ja noch so viel mehr zu, also Menschen mit Autismus, Menschen mit Legasthenie, Menschen mit ganz vielen Dingen, die quasi unter diesen großen Schirm der sogenannten Neurodivergenzen fallen, also der Menschen, die quasi vom Normalen ein bisschen abweichen in ihrem Nervensystem, sage ich mal. Und das ist, glaube ich, was wir begreifen müssen, dass wir da von jedem 7. bis 8. Menschen sprechen auf diesem Planeten. Und dann ist das keine kleine Sache mehr.
Ja, definitiv.
Dann ist das nichts mehr, wo ich am Anfang hatte ich mal überlegt, einen Podcast auch zu dem Thema zu machen, wo mir eben auch von Krankenkassen gesagt wurde, kleines Nischenthema sehen wir nicht. Und ich mir denke, okay, warum hat das dann irgendwie Millionen Klicks auf irgendwelchen Plattformen und wieso ist dieser Bedarf dann so riesig?
Genau, und deswegen machen wir das ja auch hier, weil wir merken oder weil, Sie haben es selber gesagt, es ist nicht ein kleines Nischenthema, es ist die Dunkelziffer ist so groß und es ist so wichtig, darüber zu sprechen. Vielleicht einmal an dich und an Sie jetzt gerichtet, was muss sich denn allgemein in unserer Gesellschaft noch ändern bei dem Thema? Vielleicht so ganz kurz und knapp.
Ich glaube, die Akzeptanz für die Vielfalt ist das Entscheidende. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den Angelina angesprochen hat, dieses Thema Neurodiversität oder Neurodivergenz, wo wir auch als Ärzte und Psychologen rauskommen müssen und sagen, das ist normal. Und alle, die nicht normal sind, sind krank und müssen wieder in die Spur gebracht werden. Sondern diese radikale Akzeptanz, hey, es ist nicht jeder gleich und das ist toll so. Ja. Das ist richtig, richtig klasse so. Und ich finde, das ist auch wichtig, deswegen versuche ich mich auch da so auch politisch zu engagieren, weil das auch ein politisches Thema ist, wenn ich sehe, was da so gerade so alles passiert. Ob queeres Leben normal ist oder dass das eben natürlich akzeptiert wird, dass das auch nicht irgendwie besonders oder abartig ist. Das ist die ganze Thema Neurodiversität. Es gibt Zahlen von bis zu 20%. neurodiverser Menschen. Ja. Ne? Und die können wir nicht alle irgendwie, du hast gesagt, out of the box denken, die können nicht alle irgendwie in eine Box quetschen. Und das ist aber nichts, was nur therapeutisch ist. Das ist auch ein politisches, ein gesellschaftspolitisches Thema, wie wir als Menschen damit umgehen und dass man es auch mal, auch als Nicht-ADSler, auch mal aushält, dass eben jemand anders ist.
Ja. Ja.
Das finde ich unglaublich, auch in der Schule.
Beispielsweise.
Ja, genau. Das fängt da an. Ja. Und insofern, das geht weit, weit über dieses Arzt-Patienten-Verhältnis oder Krank- und Gesund-Thema. Geht weit hinaus.
Ich finde, das haben Sie sehr gut zusammengefasst. Angelina, vielen Dank, dass du uns in deiner Gedankenwelt mitgenommen hast. Sehr, ich finde, du bist eine wirklich tolle Frau, super sympathisch. Bleib unbedingt, wie du bist.
Danke. Ich kann gar nicht anders.
Das ist auch gut so. Und auch an Sie, Herr Dr. Rudolph, herzlichen Dank, dass Sie uns einmal mitgenommen haben.
Sehr, sehr gerne.
Ich glaube, wir konnten alle wirklich viel über das Thema lernen. Und deswegen vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Ja, danke sehr dir. Gerne. Wenn du selbst betroffen bist oder glaubst, betroffen zu sein, dann sprich bitte mit einem Arzt oder einer Ärztin deines Vertrauens darüber. Das Therapie- und Beratungsangebot Kompass, der Pronova BKK, bietet dir darüber hinaus Unterstützung, wenn du dich in einer akuten psychischen Belastungssituation befindest. Versicherte der Pronova BKK können Kompass jederzeit kostenlos nutzen. Weitere Informationen findest du in den Shownotes. Das war Jetzt mal ehrlich, der Real Talk Podcast der Pronova BKK. Wir sprechen über Tabuthemen mit Menschen, die sich wirklich auskennen. Und wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere sehr gerne den Kanal.